Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Pia Möller.
Herzlichen Dank fürs Hiersein. Guten Morgen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass Pia Möller heute zu Gast ist. Und Pia Möller ist Osteopathin, schwieriges Wort, auf der Insel. Doch bevor wir zu diesem interessanten Berufung kommen, Frau Möller, erstmal ein bisschen die Geschichte, weil Sie sind keine waschechte Insulanerin.
Das stimmt, ich bin nicht waschecht. Ich bin seit 1999 da, somit schon viele Jahre. Und ich kenne die Insel seit Kindertagen. Also ich bin wirklich dort im Urlaub gewesen mit der Familie, mit Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten, angefangen im Wohnwagen. Hat man sich näher hoch gewohnt bis zu den Apartments und haben eine großartige Kinderzeit dort verbracht.
Und wirklich mit dem Wohnwagen, also so richtig auf dem Campingplatz?
Ja, in Wenningstedt angefangen, das weiß ich noch ganz genau. Osteria war der erste Ort.
Wirklich?
Ja.
Cool, also das heißt, Sie...
Ich habe laufen gelernt am Strand in Wenningstedt, wenn Sie mich so fragen, ja.
Ach cool, aber wo kommen Sie denn dann ursprünglich her?
Ursprünglich bin ich ein Hesse in der Ecke von Bad Homburg.
Und dann war die Familie aber irgendwie affin und hat gesagt, wir fahren immer mal nach Sylt.
Mein Vater kannte die Insel schon seit den 60ern, meine Mutter natürlich auch dann im Zuge dessen. Und für uns war, oder für meinen Vater war das damals Place to be.
Okay, und dann sind Sie also als Kind da gewesen, sind ja aber dann später sozusagen wiedergekommen und auch sesshaft geworden.
War auch nicht so gedacht. Das ist wie für viele sagen, ich gehe mal ein Jahr nach Sylt. Also ich habe mein Staatsexamen in der Physiotherapie an der Uni in Gießen gemacht und hatte ein sogenanntes Hochbegabtenstipendium als Physiotherapeutin bekommen und wollte damit sagen, naja gut, ich bleib in Deutschland, wo gehst du hin? Dann gehst du mal ein Jahr nach Sylt und habe mich einfach beworben und es hat sofort gepasst. Ich bin in der Nordseeklinik damals angefangen, 1999 als Physiotherapeutin, habe nachher mit einer wunderbaren Kollegin die Chirurgie geleitet unter Dr. Meissner. Damals gab es noch diese Einrichtung, dass unglaublich viele Hüft-Taps auf der Insel gemacht worden sind. Die Sportmedizin war noch sehr interessant und habe die Intensivmedizin mitbetreut. Dr. Wright war damals noch eine wunderbare Größe und hatte, darf das so sagen, wunderbare 3 Jahre, also es wurde nicht eins, sondern 3 Jahre, in der Asklepios-Klinik, in der Nordseeklinik auf Sylt, ja.
Okay, es wurden 3 Jahre und was passierte nach diesen 3 Jahren dann?
Also die 3 Jahre waren es genau auf dem Punkt, weil mein Hochbegabtenstipendium genau 3 Jahre ging. Und in meinem Kopf geisterte immer ein Humanmedizinstudium. Ich bin von zu Hause nicht so unterstützt worden. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich ziehe das Stipendium durch. Somit habe ich immer einen Beruf, mit dem ich mich ernähren kann und unabhängig vor allem sein kann. Und habe genau diese 3 Jahre abgepasst, habe dem 31.09. abgepasst und bin zum 1. Oktober dann in das humanmedizinische Studium nach Kiel gegangen. Als Physiotherapeutin noch vernetzt mit der Insel geblieben, mit der Liebe zum Kiten und Surfen mit der Insel vernetzt.
Oh, Moment, das haben Sie, finde ich auch, sorry, dass ich zwischenfrage. Nein, aber haben Sie Kiten, Surfen dann erst ab 99 für sich entdeckt?
Also wer sich damit befasst hat, viel früher gab es kein Kitesurfen. Also ich kenne wirklich noch die Ursprünge des Kitesurfens. Also bin damals mit den Jungs so ein bisschen zum Wasser gegangen und hatte zu der Zeit einen wunderbaren Freund. Er kam ursprünglich aus Südafrika, aus Plattenburg Bay. Und die Jungs waren wirklich noch im Baumarkt unterwegs und haben ihren Kite-Stuff sich zusammengebaut. Das gab es oder gibt es quasi erst Ende der 90er so richtig, ja.
Und das, da haben Sie denn sozusagen, sind Sie mit eingestiegen oder surfen vorher auch schon?
Nein, ich bin damals quasi echt, wir waren die ersten Mädels, die so ein bisschen mit auf dem Wasser waren, ja.
Toll. Und bis heute dabei?
Nein, ich bin ehrlich, nein. Also ich hatte eine tolle Zeit und manche Zeiten sind auch großartig, wo sie hingehören. Und das war eine tolle Zeit, Anfang 20, durfte ganz viel miterleben. Hatte damals das große Glück, obwohl ich nicht so großartig im Kitesurfen war, war ich aber gesponsert und unterstützt von Robbie Nash. Und wir haben Reisen gemacht mit Rucksack damals. Wir waren in Brasilien, wir waren 2 Monate, 3 Monate mal auf Sansibar unterwegs in Südafrika. Und das war so parallel Anfang
der 2000er. Aber auch wegen des Kitens auch?
Ja.
Und Das ist ja auch super
spannend. Ja, ne?
Wirklich, also
war eine tolle Zeit. Also das war wirklich Schlafen im VW-Bus am Wochenende und Kitesurfen unterwegs gewesen. Aber wie gesagt, ich war da jetzt nicht die herausragende, sondern ich hatte viel Spaß. Die Jungs waren großartig und wir Mädels, ja klar, kann ich fahren links und rechts und auch so ein bisschen hin und her. Aber es war einfach auch eine großartige Zeit.
Herrlich, aber jetzt gehen wir wieder zurück nach Kiel. Genau, und Kiel war dann das Studium sozusagen?
Genau, Humanmedizin, lief alles super, aber ich habe parallel immer noch am Wochenende auf Sylt gejobbt, um auch wirklich Geld zu verdienen im Cocktailbereich. Nachtsleben hört sich jetzt so gruselig an, aber es war eine tolle Zeit, wir haben viel Erfahrung gemacht. Ich habe damals für Detlef Tappe noch in der Sturmhaube großartige Veranstaltungen, Bulgarie Cartier jobben und arbeiten dürfen, habe viel gesehen, habe viel erlebt und parallel in Kiel noch an der Sportuni war das, genau, als Physiotherapeutin weitergearbeitet.
Und aber auch noch studiert?
Parallel, ja.
Ja, alles parallel?
Alles parallel.
Okay.
Und in den Semesterferien noch in der Klinik weitergearbeitet.
Ja, okay.
Das musste finanziert werden.
Und wie ging es dann weiter?
Ich bin krank geworden.
Okay.
Also vermutlich würde man heute sagen, es war ein Burnout. Aber damals wusste man das nicht. Ich habe Neurodermitis gekriegt, ich habe Physikum, alles drum und dran noch gemacht und habe dann wirklich überlegt, wie geht's denn jetzt weiter. Bin für eine kurze Zeit nach Afrika gegangen, nach Südafrika, habe mir eine kleine Auszeit genommen und bin dann zurück nach Sylt.
Interessant, also Sie haben wirklich, mein Burnout, also Sie waren einfach erschöpft.
Ich war erschöpft, damals wusste man aber nicht, was es war. Ich habe abgenommen gehabt, ich habe extrem viel Sport gemacht und es war auch ein finanzieller Druck extrem dahinter. Und natürlich ist das ein Humanmedizinstudium auch ein Leistungsdruck, der für mich, also bis zu dem Zeitpunkt habe ich alles mit Bravour geschafft. Und es war einfach ein hoher Druck zu der Zeit.
Ja. Okay, dann Südafrika. Und warum haben Sie gesagt, jetzt gehe ich dann wieder nach Sylt zurück?
Place to be für mich. Also es war einfach mein Heimat. Meine Wurzeln sind Sylt, muss ich und darf ich auch ganz klar so sagen. Genau. Und ich bin zurück nach Sylt, habe dann auch sofort angefangen, da auch wieder einen Beruf aufzugreifen, habe die Praxisleitung für die Paulsensbrüder damals übernommen, die zu der Zeitpunkt 3 Praxen hatten und habe auch dann meinen Mann kennengelernt, meinen heutigen Mann.
Ist der Sylter?
Die Familie ist in den 80ern zugereist, also nein, aber auch er lebt lange schon auf der Insel.
Also schön, haben Sie den kennengelernt und dann sozusagen...
War das noch nicht mal der eigentliche Grund, weil ich habe die größere Motivation war eigentlich die Osteopathie. Ich habe durch mein Hochbegabtenstipendium das letzte Jahr 2000 die Osteopathie schon kennengelernt und das war aber damals alles so ein bisschen mystisch. Also man kannte das nicht so wirklich und man belächelte damals die Osteopathie Anfang 2000 auch noch so ein bisschen. Und ich habe schon ein Jahr damals studiert in Osteopathie, aber damals hörte das Stipendium auf und dann ging der Schritt für mich ja in die Schulmedizin.
Okay, aber dann ist ja die Osteopathie, schwieriges Wort, wie gesagt, nach wie vor für sich entdeckt und haben sich sozusagen dann auch da in den Bereich fortgebildet oder auch dann, wann haben Sie dann angefangen sozusagen, wie geht das?
Also, genau, ich bin zurück nach Sylt und habe mich da nochmal komplett entschieden, ein neues Studium anzufangen. Also das heißt, ich bin aus der Humanmedizin raus und habe gesagt, okay, alles auf eine Karte, ich bin total gefixt. Für mich ist das meine Philosophie und mein Denken. Ich will in die Osteopathie und habe dann über die IAO, über die International Academy of Osteopathy, damals Anfang 2000 angefangen, 5 Jahre berufsbegleitend zur Physiotherapie Osteopathie zu studieren.
Und jetzt wirklich, weil das ist ja total spannend, dieses Thema Osteopathie. Muss man denn da so ein Studium machen oder reicht es dann, dass man hat das Thema ja oft beim Thema Heilpraktiker, dann gibt es da wie zig Akademien und dann habe ich nachher eine Urkunde. Also ist das dann irgendwie vorgeschrieben oder gibt es spezielle Regeln, wer sich Osteopath nennen darf?
Es ist immer noch ein sehr großes Studium. Entweder ist es 5 Jahre berufsbegleitend oder 3 Jahre Vollzeitstudium. Das ist in Deutschland aber nicht ein selbstständiger Beruf. Wir brauchen in Deutschland immer noch den Heilpraktiker, was ich sehr kontrovers betrachte. Denn Heilpraktiker, ich weiß, das werden die wenigsten wissen, hat eigentlich Adolf Hitler mal ins Leben gerufen in den 30ern. Und es gibt den so auch nirgendwo in anderen Ländern. Und die Osteopathie, so wie ich sie studiert habe, war damals international. Das Gremium saß oder sitzt in Belgien, in Gent und ist ein sehr anspruchsvolles Studium. Ich habe ja die Vergleichsebenen durch die Humanmedizin, durch die klassische Physiotherapie in Gießen, kommt auf jeden Fall ein hochwertiges Studium gleich.
Und Sie haben das dann abgeschlossen, berufsbegleitend, ja, und sich dann sozusagen im Bereich dann gleich auch selbstständig gemacht oder erstmal?
Naja, ich hatte ja durch die Jahre schon eine andere Berufserfahrung, weil ich auch Physiotherapeutin war. Ich hatte die Sportmedizin gemacht, die Manualtherapie gemacht, die Kraniosakraltherapie gemacht, alles Fachbegriffe für Sie. Und hatte dann halt diese 5 Jahre zusätzlich gemacht und habe mich dann so langsam peu à peu, damals noch mit einer ganz kleinen Praxis, unter so einem wunderbaren Reetdach in Westerland hatte ich die Möglichkeit, über eine Freundin eine kleine Praxis zu beziehen, und so habe ich angefangen 2006. Ja.
Und das war dann der Sprung in die Selbstständigkeit.
2007, genau, ging es in die Selbstständigkeit. Und wo ich heute bin, ich habe mit einem wunderbaren Kollegen, Martin Binn und Alana Quinn, das ist auch eine wunderbare Kollegin, die ist Neuseeländerin, und Martin ist in Südafrika mit aufgewachsen. Wir haben jetzt eine Praxisgemeinschaft, würde ich das mal nennen, in Westerland, klein, fein, aber unseres.
Aber was jetzt ganz spannend ist für unsere Hörer und auch für mich, bin ja mal sehr wissbegierig. Also, was macht denn der Osteopath jetzt genau?
Das ist immer eine spannende Frage. Also die Osteopathie ist oder gibt es eigentlich seit dem 19. Jahrhundert. Einer unserer Urväter ist Andrew Taylor Still, klassischer Humanmediziner, der merkte, dass wenn er Patienten behandelte, zum Beispiel am Bauch, auf einmal der Rücken besser wurde. Das ist jetzt sehr trivial formuliert, aber da kann man sich so ein bisschen was vorstellen. Also es geht aus der klassischen Schulmedizin einher, bezieht sich aber nur auf die manuelle Therapie, sprich die Ansätze in der Osteopathie sind eigentlich auf 3 großen Säulen gebaut. Das eine System nennen wir das sogenannte parietale System. Das ist alles um den Bewegungsapparat. Knochen, Muskel, Bänder. So ein bisschen das, was der Physiotherapeut auch wunderbar kennt. Dann gibt es, jetzt kommt das neuere Gebiet, was uns Osteopathen ausmacht, das sogenannte viszerale Osteopathie. Viscerum ist das Organsystem. Da hängt das komplette Organsystem mit dran, Blut, aber auch die Lymphen, die Hormonketten, also alles, was quasi im körperlichen Inneren sich befindet. Und das dritte große System oder die dritte große Säule ist die sogenannte graniosakrale Therapie. Granium ist der Schädel, Sacrum ist das Steißbein, das Beckensystem. Dazwischen befinden sich die Rückenmarkshäute. Also angenommen, Sie haben eine Liquorpunktion, eine Rückenmarkspunktion, dann wird das unten am Kreuz entnommen, das Gehirnwasser. Das heißt, ich habe eine Verbindung zwischen meiner Gehirnflüssigkeit und meinem Rücken. Das ist immer so ein bisschen spannend. Also. Und da hängen die Entwicklung der Sinnesorgane dran, Augen, Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen. Und es gibt auch in diesem Bereich ganz viel Wissenschaft. Der Kiefer, ganz spannendes Gebiet, gehört da auch mit dazu.
Aber Sie arbeiten dann mit den Händen.
Genau. Also das war jetzt erstmal die Basis der oder die Philosophie. Also Osteopathie ist eigentlich eine Art Philosophie und auch eine Art Kunst in der Wissenschaft, finde ich. Will nur sagen, dass dieses Medizinstudium, was wir machen, sehr übergreifend ist. Das heißt, ich studiere nicht nur alle Knochen, alle Muskeln, alle Bänder, sondern mein Wissen ist auch, ich weiß, wie Organketten funktionieren, ich weiß, welche endokrine Drüsen es gibt, ich weiß, wie der Darm funktioniert, solche Sachen. Der Aufbau, wenn Sie jetzt morgen zum Osteopathen gehen, fängt immer mit einer umfangreichen Anamnese an. Das heißt, in der Regel, also ich mache es so, dass meine Patienten erstmal wirklich vielleicht eine halbe Stunde, ich kann das nicht immer genau festsagen, diagnostiziert werden im Gespräch. Das heißt, ich möchte wissen, was die Beschwerdenketten sind, ich möchte die Blutbilder sehen, ich gucke mir auch mal ein MRT mit an und dann gehe ich ins Gespräch. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Augenprobleme, wie lange ist denn schon, was macht der Stuhlgang? Auch die Psyche, wie ist die Ernährungssituation, wo sind denn die Beschwerden? Und so hinterfragen wir das. Und die Therapie geht dann in die konservative Therapie mit den Händen. Und für mich ist das Entscheidende dann auch, wie wir im Netzwerk der Medizin zusammenarbeiten.
Also ist das jetzt, wie gesagt, alles nur vom Laien gefragt. Ja, ist ja auch gut so, oder? Ist das dann Hand auflegen?
Nein. Also, das ist immer so, ne, diese Grundphilosophie. Ja, wir können noch Hand auflegen. Okay. Also wir können ganz viel.
Ja.
Nein. Therapeutisch ist es so, ganz viele der Griffe kommen wirklich aus der Schulmedizin. Viele der Griffe haben Mediziner schon hunderte von Jahren angewendet. Das ist auch kein Hexenwerk, sondern wenn man sich alte Hausärzte mal ins Gespräch kommt, und ich habe viele Ärzte auch in Behandlung, dann sagen die, Mensch, Frau Möller, ist genau das, was wir früher gemacht haben. Nur keiner von uns hat heute diese Zeit. Und die jungen Studenten lernen das auch nicht mehr. Es gibt aber so einen Running Gag in der Schulmedizin. Im Studium sagt man, wir schreiten zum Äußersten, wir lassen den Patienten entkleiden. Das ist natürlich Das ist natürlich bei uns anders. Also in meinem Studium ist es so und auch in unserer Therapieansätzen, wir gucken auf das ganzheitliche System und ja, wir arbeiten mit den Händen. Ich in meinem Studium, es gibt unterschiedliche Osteopathiestudien, habe auch die Chiropraktik erlernt. Das sagt Ihnen was?
Erklären Sie es immer. Sie müssen für die Hörer erklären, ja. Nicht nur für mich.
Sie sind ja mein Laie heute.
Ja, genau. Ich bin der Laie, der stellvertretende Laie. Aber das ist ja das Spannende
also
an der Sache.
Die Chiropraktik ist das Klassische, was man sagen würde, was das Einringen ist. Also im Notfall kann ich auch die Chiropraktik, das heißt, ich kann auch anfassen. Jetzt sitze ich vor Ihnen, bin eine kleine Frau, bin nur 1,65 groß, aber die Technik macht es. Und das Studium geht über 5 Jahre. Zum Beispiel über eine Halswirbelsäule zu behandeln, war ich mal für 3 Wochen in der Schweiz und habe nur eine Fortbildung für die Halswirbelsäule gemacht. Das heißt, wir gucken sehr differenziert. Und wenn wir Schulterketten behandeln oder Schulterbeckenketten, dann sind das schon sehr manuelle Griffe im Kraniosakralen. Also wenn ich die Hände auf den Schädel oder am Kiefer lege, sind es auch sehr weiche Griffe. Das heißt, ich habe schon eine große Range an Möglichkeiten, wie ich arbeiten möchte. Und natürlich geht es auch darum, eine gewisse Selbstanleitung dem Patienten zuzuführen.
Ich finde das faszinierend, weil man muss ja auch mal an dieser Stelle sagen, dass ich war selber noch nicht beim Osteopathen oder vielleicht habe ich auch Glück, weil ich habe ja irgendwie keine Schmerzen, nichts, aber kann ja noch kommen. Nein, aber ganz viele Menschen, mit denen ich so spreche aus meinem Umfeld, die gehen zu Osteopathinnen. So, und die sind alle immer total begeistert. Das ist, also sind für die die Götter, Göttinnen, und darum finde ich es einmal so spannend, über das Thema zu sprechen. Mhm. Aber ich hatte so im Vorgespräch auch schon mal das Gefühl, es wurde ja auch lange Zeit irgendwie so ein bisschen auch belächelt, die Osteopathie, oder?
Ja, das war ein großes Thema und ich glaube, dieses Standing haben wir uns aber, glaube ich, ganz gut erarbeitet und letztendlich zählt einfach Qualität. Und am Ende zählt auch der Erfolg. Und man muss es komplett differenziert sehen. Also das heißt, ich für mich bin froh, ich würde nicht mein Schulmedizinstudium und auch nicht mein physiotherapeutisches Studium abgeben. Ich habe ja meine Schubladen mit mehreren Wissenskategorien befüllt. Das heißt, ich muss auch jederzeit verstehen, mein Beispiel. Ich hatte vor 2 Wochen einen Patienten, der wurde von einem Arzt geschickt und da hieß es, Frau Möller, der hat eine Brustwirbelsäulenblockade, der kann sich im Kreuz nicht richtig bewegen, machen Sie mal was. Und dann habe ich untersucht und am Ende ist es wirklich so, dass ich gesagt habe, und hier mache ich nichts, weil der Mann hat einfach auch 8 Kilo abgenommen. Der hat Oberbauchdruck, der hat eine veränderte Farbe, der roch merkwürdig, der hatte Antriebsarmut in der letzten Zeit. Der war einfach gefühlt nicht gut drauf und malat. Und bei der Untersuchung letztendlich habe ich gesagt, hier ist für mich ein sogenanntes Red Flag, das heißt eine rote Flagge. Ich muss wissen, bis wohin ich gehen kann. Ich bin kein Arzt, ich bin nur Therapeut in dem Sinne. Aber ich habe ihn letztendlich den Arzt kontaktiert und gesagt, hier, für mich passen die Symptome nicht zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn, 2 Tage später MRT, Magenkrebs mit Metastasen in der Brustwirbelsäule. Das heißt, auch ich muss sehr differenziert schauen. Es ist kein Handauflegen und mal, mir geht's so wohlig in dieser Stunde, sondern wenn der Patient am Ende sich wohlig fühlt, dann bin ich dankbar oder auch sich deutlich fitter, vitaler, gesünder fühlt, für sich eine klare Richtung von uns mitbekommt, dann ist das ein großer Erfolg, aber ich muss auch dazwischen lesen können.
Und wenn man jetzt zum Beispiel so, der Klassiker sind ja immer, das hatten Sie auch schon mal gesagt, also die Rückenschmerzen, das kenne ich also von den Leuten, die ich kenne, die auch zum Osteopathen gehen. Ist es denn dann, wenn man jetzt Rückenschmerzen hat, geht man dann einmal hin und dann ist es weg oder muss man da alle 4 Wochen wiederkommen oder jede Woche oder?
Ja, ich merke die Fragen als Laien. Ja. Von Herzen. Die Frage ist natürlich, und das ist die Hauptfrage der Osteopathie, was ist denn die Ursache? Also wenn die Ursache eine Blockade ist und ich die Blockade löse in dem Moment, also ein Wirbel zum Beispiel verschoben sitzt, dann ist der Rückenschmerz sofort weg. Das ist für Sie toll und für mich, weil wir beide glücklich sind. Ne? Sie gehen nach Hause und sagen, wow, da war's großartig bei Frau Möller. Es gibt aber auch Rückenschmerzen, die durch Entzündungen entstehen. Entzündung zu behandeln braucht oftmals mehr. Ne? Eine Entzündung kann ich nicht weghexen, das kennen Sie, wenn Sie mal eine Zahnfleischentzündung hatten. Das muss therapiert werden, das muss ausheilen. Das ist ein deutlicher Unterschied. Aber vielleicht ist auch Ihr Darm das Thema. Also wenn man überlegt, 300 Quadratmeter Fläche Darm. Also überlegen Sie, wie groß Ihre Wohnung ist. So, dann wissen Sie genau, ein Darm schwebt nicht irgendwo. Und die Aufhängung des Darmes hat eine enorme Last für die untere Lendenwirbelsäule. Das Nervensystem, was diesen Darm versorgt, ist so umfangreich, dass es teilweise wirklich auch aus einem Nerv, der Nervus vagus, aus dem Gehirn versorgt wird. Und auch die Durchblutungsketten passieren nicht irgendwo. Auch da gibt es, wir nennen es Entrapments, Engstellen, warum zum Beispiel ein Darm schlechter im Lymphsystem abtrainieren kann oder besser abtrainieren kann. Das heißt, Beispiel, auch ein Darm kann ihre Rückenschmerzen machen. Das heißt, wir müssen den Darm behandeln und den Rücken behandeln.
Okay, ja, also ich merke, ich werde heute auch noch zum Osteopathen. Aber Sie geben das ja auch, nein, aber Sie wollen ja die Menschen auch an das Thema ranführen. Und Sie hatten auch gerade wieder eine Veranstaltung, richtig? Was war das?
Wir hatten ein wunderbares Symposium auf Sylt und das war großartig am 16. September. Und was ich halt jetzt immer mehr merke, das heißt, ich mache sie im Beruf schon so lange, die Expertise möchte ich gerne weitergeben. Und mit meinen Patienten ist es wirklich so, dass wir auch auf ein Gespräch, wie ich das jetzt auch mit Ihnen führe, einfach auch sensibilisieren möchte. Das heißt, wir haben das Thema Gesundheitsmedizin, was in meinen Augen viel zu wenig betrachtet wird. Die Medizin, so wie sie gelehrt wird, auch in den Studienfächern, ist oftmals im Schwerpunkt eine Krankheitsmedizin. Das heißt, ich erlerne was über Krankheiten. Aber was ist denn mit unserer Gesundheit? Wer unterstützt mich präventiv? Wer gibt mir ein gewisses Grundwissen? Ich spreche jetzt nochmal die Ernährung einfach als Thema an. Oder was machen denn unsere Hormone? Oder was ist denn gesunde Bewegung eigentlich? Also soll ich jetzt Sport machen? Soll ich 5-mal die Woche Sport machen? Soll ich 3-mal die Woche? Was ist denn mit meiner Psyche? Auch ganz spannend. Kann meine Psyche Rückenschmerzen machen? Und diese Gespräche führe ich mit meinen Kollegen, die führe ich mit befreundeten Medizinern, die führe ich mit Patienten. Und so kam die Intention zu sagen, wir gehen einen Schritt weiter, wir stellen ein wissenschaftlichen Tag auf die Füße, wo ich mir Experten einlade und die referieren, aber in einem bisschen rockigeren, ein bisschen unkonventionelleren Rahmen über dieses Thema Gesundheit. Die Gäste haben die Möglichkeit zuzuhören, Fragen zu stellen, es gibt was Leckeres zu essen und es ist ein Symposium für einen Tag für Körper, Geist und Seele. Erstmalig haben wir das in Kampen auf, sogenanntes Kampaneum aufführen dürfen, das ist schon 5 Jahre her. Und seit 2000 habe ich einen wunderbaren Podcast, 2020.
Ich wollte gerade sagen, also 2020, da gab es doch keine Podcasts, aber sonst hätte ich gesagt, das ist jetzt wirklich die Pioniere.
Ich war die Pioniere.
Nicht nur beim Kitesurfen, auch beim Podcast. Also wir korrigieren kurz, seit 2020.
Genau, und da möchte ich nämlich auch Bärbel Knochenhauer erwähnen, eine tolle Frau, genialer Coach oder eine Frau des Coachings auf Sylt und über die Grenzen hinweg, mit der ich seit 2020 eigentlich aus privater Intention zu sagen, lass uns was, wir hatten Patienten und Klienten gemeinsam und wir haben uns einfach vernetzt. Also wenn die Patienten mich von der Schweigepflicht entbunden haben, durfte ich genau sagen, hier, der Druck, den die Dame spürt, ich glaube, das ist wirklich eine Angst, Magenprobleme immer wieder, versuch du doch mal aus der psychologischen Ebene ein Konzept für sie zu kreieren, wie sie ihren Stress managt, wie sie ihre Ängste in den Griff bekommt. Und so kam eine Zusammenarbeit. Und dann kam Corona. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir denn? Also ich habe weitergearbeitet. Wir waren ja relevant im System und hatten extremst viel zu tun. Viele Menschen hatten Angst, in Kliniken zu gehen und kannten unsere Praxis und sind natürlich als Anlaufort bei uns in die Praxis gekommen. Ich hatte wirklich einen Schlaganfallfrau bei uns in der Praxis stehen, weil die so eine Angst hatte, in die Klinik zu gehen ohne ihren Mann. Also stand sie auf einmal, Frau Möller, können Sie mir helfen? Und so, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir einen Podcast kreiert, um den Patienten und Klienten unsere Denkanstöße mitgeben zu dürfen.
Wie heißt der Podcast?
Der Podcast heißt Mehrwert Mensch. Mehrwert mit EE geschrieben.
Passt ja auch zur Insel. So, jetzt sind wir zeitlich schon weit fortgeschritten, weil wir uns so schön auch medizinisch unterhalten. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen über Sie erfahren, über Ihr Inselleben sozusagen. Ja, weil wie gesagt, Sie, vielleicht erzählen Sie kurz, haben Sie Familie? Wo leben Sie? In welchem Ort auf Sylt?
Jetzt wird's privat. Ja. Also ich habe eine wunderbare 11-jährige Tochter, die aufs Gymnasium geht, 6. Klasse. Ich habe einen großartigen Ehemann. Wir sind auch seit 18 Jahren zusammen, leben in Hörnum, haben einen durchgeknallten jungen Wischler an unserer Seite, nachdem unser alter Hund verstorben ist.
Die sind ja ganz, ganz in.
Ja.
Ganz,
muss
ganz
man sich
lieb.
Gut überlegen, ich komme aus einer alten Jägerfamilie und hatte vorher 18 Jahre einen Jagdhund, aber ein Rüde Wischler braucht eine Ansage und es ist eine Rasse, wo man wirklich differenziert hinterfragen muss, ob die artgerecht gehalten wird, wenn wir das im Haushalt machen, ohne viel Auslauf.
Aber das ist ja eigentlich doch herrlich. Also ich meine, wenn Sie Hörnum wohnen, dann können Sie ja gleich direkt mit dem Hund und so. Das ist es für Sie auch so ein, weil Sie arbeiten ja auch viel.
Ja.
Sind auch sehr gut, also haben auch Warteliste, kann man auch wirklich so sagen. Ist es für Sie auch, also besser die Frage, entspannen Sie zum Beispiel, wenn Sie mit dem Hund spazieren gehen oder wie machen Sie das?
Genau, Entspannung ist definitiv der Walk mit dem Hund. Ne? Wenn wir Richtung Möwennest gehen, das ist in Hörnum ein großartiger Ort, früher Kitesurf-Ort gewesen für mich, heute Hundeort. Möwennest, vom Möwennest kann man dann mal Richtung Süden laufen, am Strand, da ist wirklich kaum ein Mensch, Richtung Budersand, Hafen unten mal reinlaufen. Das ist ein Ort zum Entspannen und das ist auch für mich natürlich mit dem Hund zum Runterkommen. Das Meer lockt ein. Ja.
Gehen Sie denn auch ins Meer?
Fragen Sie mich das lieber nicht. Ich war dieses Jahr nicht oft. Ich schäme mich selbst dafür. Aber es ist wirklich so, da wo man lebt und arbeitet, reduziert man viele Sachen. Und wenn ich auf Sylt im Urlaub war, war ich immer am Meer. Und jetzt, deshalb ist, für nächstes Jahr steht es wieder ganz oben auf der Agenda.
Aber das ist jetzt mal ganz blöd gefragt. Das heißt, für Sie ist es jetzt auch nicht irgendwie zum Entspannen, dass Sie sagen, ich lege mich abends mal 2 Stunden an den Strand oder so? Also, oder?
Wie sieht Ihr abends manchmal aus?
Ich habe ja keinen Strand. Also ja, ich komme hier an Elmstrand. Doch.
Ich habe eine Tochter zu Hause, dann steht, also ich komme um 18 oder 19 Uhr nach Hause, die muss irgendwie noch Hausaufgaben machen, es wird Abendbrot gemacht, der Hund muss raus. Die Wäsche wollte sie auch noch machen und mit 3 Patienten und 2 Ärzten wollte sie gerne auch noch sprechen. Und irgendwie ist es 9:30 und ich bin platt.
Okay, das stimmt. Das ist auch ein bisschen zu spät für einen Strand dann. Ne?
Nein, also ich habe wirklich den Strand 500 Meter vor der Tür und ich mache das. Also der Abendspaziergang mit dem Hund zum Strand ist schon definitiv ein Ort, wo ich runterkomme.
Und jetzt sind Sie ja eine geniale Netzwerkerin auch, gehe ich mal von aus. Das heißt,
das liegt mir wirklich. Also es fällt einem ja immer schwer zu sagen, was man gut kann. Das übe ich immer noch, aber Netzwerken ist eine Herzenssache.
Und das heißt, Sie sind dann auf Sylt also kennen wahrscheinlich viele, viele Menschen. Und sind Sie auch so viel dann, also wenn Sie mal Zeit haben, auch unterwegs, Gastronomie, Veranstaltungen und sowas, haben Sie da auch Spaß dran?
Ich habe da echt Spaß dran. Also ich feiere auch immer noch gerne mal und gehe noch gerne mal essen. Man macht das mittlerweile alles reduzierter. Jetzt bin ich auch schon 46 Jahre alt, das wird alles ein bisschen weniger. Aber Netzwerken, ob das jetzt bei uns auf Sylt ist, finde ich großartig, gehört dazu. Auch die Veranstaltung, die wir jetzt hatten, hat großartig funktioniert mit Netzwerk. Und großes Kompliment an alle Sylter. Dass das Severin war, die uns unterstützt haben, ob das Blumhansen ist, also ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen, weil es ist wirklich in Hand auch möglich auf dieser Insel. Man betrachtet ja die Insel oft von außen und denkt, oh Sylt und so ein bisschen, wenn ich zur Fortbildung gehe, dann hat man schnell so einen Stempel. Und das ist nicht fair in vielen Momenten, weil die Sylter untereinander können sich auch wirklich gut tun. Und alles andere ist dörflich, also wie es vermutlich hier in Hamburg auch es gibt die Eppendorfer, es gibt die Blankeneser, es gibt die Ottensener, also ich glaube bei Ihnen ist es ähnlich. Wie bei uns in Dörfern.
So
haben wir ein bisschen mehr, wie soll ich das formulieren? Ein bisschen mehr Einfluss von außen durch diese Urlaubssituation.
Aber haben Sie denn eigentlich dieses, ich finde es immer, die Frage ist auch total platt, aber hat man denn dieses, also Sie arbeiten da, wo andere Urlaub machen, das sage ich ja dann auch immer, aber hat man denn, ist da irgendwie ein anderes Feeling, als wenn man woanders, also ist das irgendwie leichter?
Also, was ich lerne, und ich glaube, das liegt aber auch im Alter, dass man reflektierter wird und ich lerne, diesen Moment mehr zu genießen, den Weg von Hörnum zum Beispiel in die Praxis nach Westerland zu fahren. Den Sonnenaufgang, den wir jetzt im September hatten, war traumhaft und wundervoll. Und das nehme ich mir ganz bewusst mittlerweile raus. Und es gab aber auch Zeiten, wo ich so viel gearbeitet habe und auch gerade, also die Selbstverständlichkeit, dass wir wunderbare Leute auf der Insel haben, lockt natürlich auch sozusagen, ich hatte einen Mann in der Gastronomie oder mein Mann hat früher Gastronomie, komm, arbeitest halt Weihnachten, arbeitest halt Pfingsten, arbeitest halt auch am Sonntag und was kannst du auch schnell nochmal am 25. in die Praxis fahren. Von daher ist das eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist.
Also ich höre jetzt daraus, dass Sie da auch jetzt mehr ein bisschen auf sich achten.
Ja.
Und ich glaube, Sie haben auch so noch ein kleines anderes Projekt momentan, quasi sozusagen von der Insel runter.
Ach so. Also es gibt viel Bewegung im Leben und kann das so sagen, in meinen letzten 4 Jahren habe ich meinen Vater, meine Mutter und meinen Bruder verloren. Das ist jetzt sehr privat, aber so ist das Leben auch. Und ich brauche auch den Tellerrandblick immer mehr und differenzierter. Und das Leben auch hier in Hamburg ist für mich verlockend. Das heißt, ich habe eine kleine Wohnung in Hamburg und nutze die auch und freue mich auch unfassbar darauf. Diese Zeit immer mehr. Das Kind ist größer geworden. Es ist nicht nur noch zur Fortbildung. Ich habe extremst viele Fortbildungen in Hamburg gemacht, Berlin. Und mittlerweile ist es einfach dieser Blick über den Tellerrand. Ich glaube, das große Geschenk, was wir haben dürfen, wenn man das so sagen darf, ist beides zu leben. Also die Insel und die Stadt mit ihren Impulsen.
Also das ist toll, ne? Dann hat man mal, da kommt man auch mal raus sozusagen. Ne? Und jetzt haben wir natürlich, also wir haben natürlich in Deutschland, überall haben wir natürlich Hörer, das ist ja schön beim Podcast, ist ja nicht wie bei einer Printzeitung. Können Sie sich auch vorstellen, in Hamburg sozusagen auch dort sozusagen den Menschen zu helfen mit ihrer Osteopathie? Also ist das, oder sagen Sie, Herr Gasthoff, nee, da will ich dann wirklich nur mal meine Freizeit verbringen.
Also lieber Herr Gasthoff, ich habe das schon mal gemacht. Und zwar wollte ich das ganz inkognito machen und keiner sollte es wissen. Ich wollte mal neue Patienten, weil wenn man so lange schon drin ist, hat man auch viele Stammpatienten. Und ich dachte, ich gehe einfach mal als No-Name her und mache das mal ganz klein und fein. Und dann ging das so aus, dass es am Ende ganz viel auf einmal auch die Anrufe hier waren. Und die Osteopathie ist ja in dem Fall immer eine One-Man-Show. Das heißt, alles, was ich gebe, gebe ich eins zu eins. Und auch da musste ich lernen, auf mich ein bisschen zu achten. Deshalb kommt der nächste Schritt. Vielleicht sowas wie unser Mehrwertmensch, so eine Art Veranstaltung, Wissen zu teilen, Netzwerk zu spannen und die Menschen mitzunehmen in dieses Thema Gesundheitsmedizin. Was kann ich denn als Osteopathin, als Frau, sage ich jetzt mal, mit einer höheren Wissen an Gesundheitsmedizin den Menschen mitgeben? Wo kann ich denn sie zum Nachdenken mal bringen? Dass sie sagen, oh, warte mal, Frau Möller hat gesagt, der Rückenschmerz könnte ja auch was mit meinem Darm zu tun haben. Oder warum tut meine Schulter denn so lange weh, obwohl ich ja irgendwie mit dem linken Fuß nicht auftreten kann? Das heißt, Gedankenanstöße mitzugeben auf einer gewissen Form der Medizin, kann man auch vielleicht nicht nur eins zu eins, könnte man auch im Größeren nachdenken.
Okay, aber meinen Sie, dass man dann also auch sozusagen Veranstaltungen zu diesem Thema in Hamburg anbieten könnte?
Zum Beispiel.
Okay, jetzt habe ich, wir sind eigentlich schon am Ende der Zeit, damit ihm hat das so Spaß. Jetzt bin ich nochmal ganz neugierig. Ich weiß, aber wer kommt denn in Ihre Praxis? Sind das die Touristen? Sind das die Einheimischen? Erzählen Sie doch mal ganz kurz, wer da so kommt.
Ich bin wirklich neugierig. Ich stehe ja unter Schweigepflicht bis zum Anschlag. Und wenn das jemand am Tisch fragen würde, würde ich natürlich immer sagen, Mensch, aber ich weiß natürlich in Hamburg, und das darf ich, glaube ich, auch ohne Problem sagen, Johannes Kerner ist natürlich da und auch ein ganz wertschätzender Mensch. Aber es ist egal. Also wer zu mir kommt, kommt. Und das ist, ob das die ganz, ganz junge Verkäuferin von Sylt ist, die mit ihrem Baby kommt, die ist von Herzen genauso willkommen wie jemand, der mit dem Privatjet kommt und hoffentlich keine rosa oder orangene Farbe abbekommt. Also von daher, es ist völlig egal, wer kommt.
Sie haben wirklich eine große Bandbreite sozusagen. Ja. Haben Sie auch ein Gästebuch?
Nein.
Haben Sie nicht? Ja, sonst wäre das
ja...
Das wäre
ja über die Schweigepflicht hinaus.
Stimmt, das ist Schweigepflicht, das ist die ärztliche Schweigepflicht. Ja, stimmt.
Da sind wir auch ganz konsequent.
Herrlich. Letzte Frage nochmal vielleicht, weil wir so viel auch so ein bisschen über Veränderung gesprochen haben und man muss immer weiterkommen, ne? Wo sehen Sie sich denn selber in 5 Jahren?
Ich dachte, Sie stellen mir eine andere Frage. Mein Lieblingsort auf Sylt. Aber auch eine spannende Frage. Eine sehr spannende Frage. Ich bleibe diesem Beruf treu. Ich finde den großartig. Ich liebe die Medizin und alles, was dazugehört. Und ich glaube, wir sind dankbar. Und eines haben wir ja gelernt aus den letzten Jahren, gar nicht zu weit zu gucken, sondern im Hier und Jetzt zu sein und das zu bejahen und das ganz bewusst zu leben.
Und jetzt kommt dann doch noch mal eine Frage on top. Vielen Dank, Frau Möller. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsort aus Sylt?
Es gibt natürlich mehrere, aber zum wirklich Abspannen und Abtauchen liebe ich die Strandsauna an List bei Bürge. Das ist ein ganz kleiner Ort, wo die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist. Und das liebe ich mit meinen 2, 3, 4 engen Freundinnen mal auf einen Samstagvormittag abzutauchen, die kleine Sauna zu mieten und ins Meer zu springen. Da springe ich dann auch wirklich ins Meer.
Das war ein ganz tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Pia Möller.
Herzlichen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.